Willkommen, guten Morgen. Morgen, ich habe viele von euch am Freitag gesehen. Wir haben viel Spaß gehabt, oder? Viele Care-Pakete eingepackt und ich habe schon viele verteilt und hoffentlich auch, ihr habt das auch getan, oder? Ja? Ein paar? Helge hat ein paar schon verteilt, ja? Amen. Ich hoffe auch, dass euch gefällt unser Leseplan und ihr haltet euch daran. Wenn man sich an den Plan hält, wird man Ende Januar mit dem zweiten Buch Mose fertig sein. Ja, aber wenn ihr nicht ganz mithalten könnt, habe ich gute Nachrichten für euch. Ich habe eine Möglichkeit, wie ihr aufholen könnt. Okay? Amen. Unsere Serie heißt Die größte Geschichte aller Zeiten. Aber nicht jeder Teil der Bibel ist eine Geschichte. Einige Teile sind Geschichten, ich meinte Erzählungen. Andere sind Genealogie, wieder andere sind Gesetze und wieder andere sind Gedichte. Gut zu wissen, wir lesen derzeit die Tora. Das ist der hebräische Name für die fünf Bücher Mose, die ersten fünf Bücher der Bibel. Tora bedeutet Lehre oder Anweisung. Und obwohl es in der Tora sehr wichtig Erzählungen gibt, besteht ein Großteil der Tora aus Anweisungen für die Israeliten. Das bedeutet, dass es viele Gesetze, Gemeinschaftspraktiken und Rituale gibt, die sehr detailliert beschrieben werden, damit die Israeliten Gottes Gebote befolgen könnten. Es gibt auch viele Listen mit Genealogien und Grenzlinien, um den Ursprung des Volkes Gottes und seines Landes zu zeigen. Wenn ihr also vorhabt, dieses Jahr die ganze Bibel in euren Kraftzeiten zu lesen, Amen. Das ist eine großartige Sache. Macht wieder so und lest weiter. Jeder Teil der Bibel weist auf Jesus hin. Und so ist alles für uns Christen erbaulich. Einschließlich der Gesetze, Genealogien und so weiter. Wenn ihr euch jedoch mehr an der Geschichte interessiert seid, solltet ihr euch auf 2. Mose 1 bis 20 konzentrieren. 1 bis 20. Dies ist der wichtigste erzählerische Teil von 2. Mose. Dann kann man zu 2. Mose 31 springen und bis Kapitel 34 lesen. Dies ist ein weiterer erzählerischer Abschnitt mit einigen bekannten Geschichten, wie der Geschichte vom goldenen Kalb. Auf diese Weise würde man fast den gesamten erzählerischen Teil von 2. Mose lesen, aber viele der Gesetze und Rituale überspringen. Klingt gut? So, es ist sehr gut, insgesamt alles zu lesen, aber wenn ihr braucht ein bisschen Hilfe, 2. Mose 1 bis 20 und dann 2. Mose 31 bis 34. Okay? Amen. Eine Möglichkeit, wenn ihr wollt. Aber zurück zur Predigt. Diese und nächste Woche werde ich eine zweiteilige Serie über das Buch 2. Mose predigen. Und diese Woche ist mir etwas aufgefallen, worauf ich bisher nie besonders geachtet hatte. Es steht im selben Kapitel wie die 10 Gebote, aber direkt danach. Lass uns 2. Mose 20, 18 bis 21 vorlesen. Und Jörg, würdest du bitte vorlesen?
Das Ganze?
Es ist an.
Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, die Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne.
Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Das Volk hielt sich in der Ferne, und Mose näherte sich der dunklen Wolke dort, wo Gott war.
Seht ihr, was meiner Aufmerksamkeit gerecht hat? Schaut euch Vers 20 an. Mose sagt, fürchtet euch nicht. Aber dann sagt er, dass Gott möchte, dass sie Gottes Fürcht haben. Er ist so, als würde er sagen, fürchtet euch nicht, aber fürchtet euch doch. Okay, so, was meinst du, Moses? Das ist seltsam. Welcher ist es, Moses? Um ehrlich zu sein, ist die Gottesfurcht ein schwieriges und verwirrendes Thema in der Bibel. Uns wird oft gesagt, dass wir Gottesfurcht haben sollen und dass Gottesfurcht gut ist. Okay, so, Gottesfurcht ist unser Thema heute und der Titel meiner Predigt. Und hier in 2. Mose 20 hält uns die Gottesfurcht davon ab, zu sündigen. Okay, Amen. In den Sprüchen heißt es, dass Gottesfurcht der Anfang der Weisheit ist. Das ist großartig. Ich möchte weise sein. Ich möchte nicht sündigen. Also muss ich wohl Gottesfurcht haben. Amen. Aber dann kommen mir andere Passagen in den Kopf, die dem zu widersprechen scheinen. Wie zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 18, wo es heißt, Fürcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die verkommene Liebe vertreibt die Fürcht. Denn die Fürcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ich habe gedacht, ich sollte Gott lieben und mich von ihm geliebt fühlen und keine Angst vor ihm haben. Komisch. Und ich habe gedacht, Liebe sollte meine Nachfolge motivieren, nicht Angst. Schauen wir uns 2. Korinther 5 an. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt würde. Wir sollten von Liebe getrieben, motiviert und inspiriert sein, nicht von Angst. Warum also will Gott in 2. Mose 20, dass wir uns vor ihm fürchten? Nun macht es mehr Sinn, warum in 2. Mose 20 steht, fürchtet euch nicht, sondern fürchtet euch. Es gibt eindeutig Nuancen darin, wie wir Gott fürchten sollen. Manche Leute sagen, nun, das bedeutet nicht, dass man Gott fürchten soll. Es bedeutet, Gott zu respektieren oder zu verehren. Und darin liegt auch eine gewisse Wahrheit. Wir sollten Gott respektieren und verehren. Ganz klar. Aber die Worte hier bedeuten fürchten. So wie die Art von Furcht, die man empfindet, wenn man sagt, ich fürchte mich oder ich habe Angst. Und denkt an Buch 2. Mose. Es gibt einige wirklich beängstigende Dinge, die Gott tut. Es passt, dass die Menschen in 2. Mose 20 Angst vor Gott haben. Sie haben nicht alle Schriften, die wir haben. Sie kennen Gott nicht so wie wir. So wissen, dass Gott von ihren Vorfahren, Abraham, Isaac, Jakob, verehrt würde. Sie wissen, Gott diese Männer gesegnet und sich ihnen offenbart hat. Aber sie wissen auch, dass Gott gerade all die mächtigen und ehrlich gesagt fürchterregenden Wunder in Ägypten vollbracht hat. Dann sahen sie, wie sich das Rote Meer teilte und sich wieder schloss, um eine ganze Armee zu vernichten. Nun, in Exodus 20 stehen sie am Fuße eigenes Berges, dem Berg Sinai. Sie haben ein Lager um diesen Berg herum und eines Morgens wachten sie auf und sehen, dass dicke, dunkle Wolken den Gipfel des Berges umgeben. Es donnert und blitzt, der Berg bebt, das Lager bebt. Ein lauter Trompetenstoß, wie von einem Kriegshorn, ertönt vom Gipfel des Berges, wo sie wissen, dass niemand sein sollte. Gott selbst bläst dieses Horn. Und dann fällt eine Feuersäule vom Himmel und landet auf dem Gipfel des Berges, der sich in Rauch hüllt. Stellt euch vor, ihr würdet das sehen. Wie viele Male wärt ihr vor Angst aufgesprungen? Wärt ihr nervös geworden? Hättet ihr eure Kinder versteckt? Hättet ihr um euer Leben gefürchtet? Wahrscheinlich. Ich würde fragen, wer ist dieser wilde und fürchterregende Gott, dem wir aus Ägypten gefolgt sind? Und dann sehen wir 2. Mose 20, 18 bis 20. Fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Moses möchte nicht, dass sie in diesem Moment Angst haben. Er möchte nicht, dass sie sich fragen, haben wir die richtige Entscheidung getroffen, diesem Gott zu folgen? Moses möchte, dass sie sich in diesem fürchterregenden Moment sicher fühlen. Aber er möchte, dass diese Angstbewusstsein der Macht Gottes ihn begleitet. Habt ihr jemals echte Angst vor Gott gehabt? Ich einmal. Einmal hat Gott mich so sehr erschreckt, dass ich mich zu einem Ball zusammenrollte, erstarrte, still war und mehrere Minuten lang kaum atmen könnte. Ich war 20 und betete eines Nachts draußen. Ich war auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, und ganz allein. Es war eine wunderschöne, klare Nacht. Es war so klar und so dunkel, dass man alle Sterne sehen könnte. Wisst ihr, wie es ist, wenn es so klar und so dunkel ist, dass man die Milchstraße sehen kann? Ja, war so. Das gibt es in Berlin nicht. Dazu muss man auf dem Land sein, wo es nirgendwo Lichter gibt. Aber ich war da draußen und hatte mit meinem Glauben zu kämpfen. Ich hatte mich gefragt, ob Gott wirklich existiert. Das war ein hartes Jahr gewesen. Ich hatte viele Freunde, die Bibel studierten, in die Gemeinde eingeladen, aber sie hatten sich entschieden, Jesus nicht nachzufolgen. Einige sagten mir, ich sei verrückt und würde einer Sekte angehören. Ein paar meiner Freunde hatten sich von Jesus oder der Gemeinde abgewandt. Und ich fragte mich, ist irgendetwas davon überhaupt real? Ich dachte, die Menschen auf der Welt scheinen glücklich zu sein. Es scheint, dass die Hälfte derer, die zu Jesus kommen, ihn trotzdem wieder verlassen. Ist Jesus überhaupt echt? Haben alle meine Freunde recht? Bin ich nur in eine Lüge getäuscht worden? Nun, ich traf eine gute Entscheidung. Ich beschloss zu beten. Ich setzte mich hin, begann zu beten. Wieso? Ich habe gedacht, okay, Gott, bist du überhaupt da? Bin ich nur ein dummer Mann im Wald, der mich sich selbst spricht? Bin ich für nichts getauft worden? Wie kann ich das wissen? Und während ich bete, dachte ich, ich könnte um ein Zeichen bitten. Abraham hat es getan, Moses hat es getan, aber dann dachte ich, Jesus sagte, wir sollten keine Zeichen brauchen. Glaube erfordert keine Zeichen. Und ich saß da und führte diese Debatte in meinem Kopf, ohne sie laut auszusprechen. Ich dachte, was könnte nur Gott in diesem Moment tun? er könnte einen riesigen Meteor über den Himmel schießen lassen. Zu diesem Zeitpunkt war es eine klare Nacht, aber ich hatte keine Sternschnuppen gesehen. Also betete ich: Gott, ich weiß, dass ich dich auf die Probe stellen soll, aber es würde mir im Moment wirklich helfen, wenn du mir ein Zeichen geben würdest. Du musst es nicht tun, aber wenn du mir ein Und bevor ich Meteor sagen könnte, erhellte sich der Himmel. Mitten am Himmel war der größte Meteor, den ich je gesehen habe. Er sah aus wie ein 2-Euro-Münzen, was für ein Sternschnuppe riesig ist. Ja? Er war hell und sah aus wie Feuer und zog sich über den ganzen Himmel. Als das passiert, könnte ich nicht mehr atmen. Es war so ein starkes und unglaubliches Erlebnis, dass es mir Angst machte. Instinktiv hob ich meine Füße und setzte mich in eine Kugel zusammen. Wieso? Ja. Ich war 20 Jahre alt, alter Mensch. Hier, wieso? Im Wald allein. Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich bekam keine Luft mehr. Es dauerte mehrere Minuten, wieso hier, bis ich mich so weit beruhigt hatte, dass ich wieder normal atmen, meine Füße wieder auf den Boden stellen und das Gebet beenden könnte. Es war erstaunlich. Glaubt ihr, Gott wollte mir Angst einjagen? Ich glaube nicht. Es war eine natürliche Reaktion, als ich etwas so Mächtiges und Größeres als mich selbst sah. In diesem Moment wusste ich, dass ich klein und sterblich war. Ich denke, das ist vergleichbar mit dem, was die Israeliten am Sinai empfanden. Sie sahen die Blitze, hörten den Donner, nicht Düne. Düne. Nee, Blitzen und Donner. Und als dann diese Feuersäule von Himmel fiel, dachten sie: Oh nein! Was ist passiert? Und Moses müsste sagen: Nein, habt keine Angst. Das soll euch nicht erschrecken, sondern euch helfen, euch daran zu erinnern, wer Gott ist, damit ihr ihn richtig fürchtet, wenn er von ihr weggeht. Weißt du, wer Gott ist? Kannst du dich mit meiner Geschichte identifizieren? Bist du von Gott enttäuscht? Oder zweifelst du daran, dass das Christentum richtig ist? Zweifelst du dann an Gottes Existenz oder an Gottes Gemeinde? Ich habe eine Herausforderung für dich. Bring es vor Gott. Finde deinen Berg Sinai. Erlebe deinen Meteor. Sei vorbereitet. Es könnte schockierend sein, vielleicht sogar beängstigend. Wir verehren einen großen und mächtigen Gott. Und das kann einschüchternd sein. Aber Gott möchte, dass du deine Zweifel zu ihm bringst. Gott möchte sich dir offenbaren. Gott möchte, dass du ihn im Gebet um Dinge bittest. Jesus sagt: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also suche Gott. Du wirst ihn finden. Es ist nicht immer so, wie du es erwartest. Um ehrlich zu sein, habe ich den Meteor nicht erwartet. Aber Gott offenbart sich immer auf die Weise, die wir brauchen. Wenn du also mit etwas zu kämpfen hast, egal womit, dann suche Gott. Okay. Aber ich habe unseren Konflikt noch nicht gelöst. Ich habe gesagt, dass Gott sich auf eine Weise offenbaren könnte, die uns Angst macht. Aber sein Ziel ist es nicht, uns Angst zu machen. Aber es gibt noch diesen anderen Teil des Verses, der verwirrend ist. Gott möchte, dass wir die Furcht vor Gott mit uns tragen, damit wir nicht sündigen. Wie passt das zusammen mit diesen anderen Stellen? Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn Liebe Christi drängt uns, nicht Angst. Wie können Angst und Liebe nebeneinander existieren? Hat sich das schon einmal jemand gefragt? Ja, auf jeden Fall. Diese Woche hatte ich einen Durchbruch in dieser Frage. Ja, diese Vorbereitung, diese Predigt hat mir geholfen, dies auf eine völlig neue Art und Weise zu verstehen. Ich habe immer gedacht, dass wir entweder durch Angst oder durch Liebe motiviert sind. Sie können also nicht nebeneinander existieren, denn es ist entweder das eine oder das andere. Aber was, wenn sie nicht für dieselbe Funktion gedacht sind? Ich habe ein Beispiel, da uns weiterhilft. Ich mag Sport sehr gern. Ich liebe Sport. Es gibt zwei Sportarten, die ich wirklich liebe: Klettern und Radfahren. Okay? Was motiviert mich zum Radfahren? Was drängt mich dazu, vor die Tür zu gehen? Meine Liebe zum Radfahren. Ich liebe das Gefühl der Straße, des Windes, der frischen Luft und der Geschwindigkeit. Ich liebe Radfahren. Aber Radfahren ist sehr gefährlich. Ich fahre ein kleines Fahrrad und teile mir die Straße mit Autos und Lastwagen, die viel größer und schneller sind als ich. Ich hatte schon mehrere schwere Unfälle. Ich habe gesehen, wie andere sich bei Unfällen Knochenbrüche zugezogen haben. Meine Schwager wurde beim Radfahren zweimal von Autos angefahren. Einmal wurde er über das Auto geschleudert und landete auf dem Asphalt. Er kam ins Krankenhaus und die Ärzte sagten, wenn er anders gelandet wäre, wäre er gestorben. Wenn ich also mit dem Fahrrad fahre, habe ich ein gewisses Maß an Furcht. Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit, während ich auf dem Fahrrad sitze, Angst habe, aber es ist eine reale Furcht, zu wissen, dass ich mich bei einem schweren Fehler schwer verletzen oder sogar sterben könnte. Meine Liebe zum Radfahren treibt mich dazu, Rad zu fahren. Aber meine Furcht vor den Gefahren ist immer präsent und hilft mir, sicher zu fahren. Okay, Klettern ist eine weitere Sportart, die mir Spaß macht. Seit ich nach Europa gezogen bin, habe ich mit dem Klettern in den Bergen begonnen. Ich bin gerne auf dem Berg und habe das Gefühl, ein Stück Natur erobert zu haben. Ich schaue mich gerne um und genieße die Aussicht über den Baumwipfel. Wenn ich das mache, klettere ich normalerweise zwischen 15 bis 20 Meter hoch. Es ist beängstigend, so hoch oben zu sein. Bevor ich klettere, überprüfe ich daher meine Klettergurt. Ich überprüfe mein Seil und meine Knoten. Ich lasse jemand anderen meine Seile, meinen Klettergurt und meine Knoten doppelt überprüfen. Amen, ja. Manchmal muss ich eine große Bewegung machen, die mir Angst macht. Ich weiß, dass ich fallen werde, wenn ich etwas falsch mache. Und obwohl das Seil mich auffangen sollte, habe ich immer Angst. Was, wenn es das nicht tut? Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Ich klettere bewusst und gebe mein Bestes, um nicht zu fallen. Denn selbst wenn mich das Seil auffängt, kann ich immer noch ziemlich weit fallen und mich schwer verletze. Die ganze Zeit über verspüre ich eine leichte Angst. Nicht nur Respekt, sondern echte Angst. Eine Angst, die mir Schmetterlinge im Bauch bereitet, meine Handflächen schwitzen lässt und mein Herz rasseln lässt. Aber wenn man mich fragt, wie ist es, in den Bergen zu klettern, sage ich nicht als erstes, es ist fürchterregend. Es ist so beängstigend. Nein, das Erste, was ich sage, ist, ich liebe es. Es ist unglaublich. Ich bin so froh, dass ich diese Erfahrung machen darf. Also noch einmal, meine Liebe zu diesem Sport treibt mich an. Meine Liebe zu diesem Sport bestimmt meine Beziehung dazu. Aber meine Angst vor dem, was passieren könnte, hält mich konzentriert und verhindert, dass ich Fehler mache. Hoffentlich ist der Zusammenhang mit unserer Beziehung zu Gott bereits offensichtlich. Was motiviert uns, jeden Tag aufzustehen und Jesus nachzufolgen? Liebe, es ist die Liebe zu Jesus. Als Junge liebe ich Jesus. Ich liebe das Leben, das er mir schenkt. Ich liebe es, im Geist zu wandeln. Ich liebe seine Gemeinde. Ich liebe es, sein Wort zu lesen und zu befolgen. Liebe ist unsere Motivation. Liebe vertreibt die Angst. Einige von euch haben vielleicht schon von den Risiken des Radfahrens oder Kletterns gehört und sagen, aus Angst, das würde ich niemals machen. Aber wir, die wir diese Sportarten lieben, sagen, wenn man etwas liebt, vertreibt die Liebe die Angst. Liebe, Leidenschaft und Begeisterung vertreiben die Angst. Und jemand, der Gottes Liebe noch nie erfahren hat, könnte sagen, warum solltest du diesem Gott überhaupt folgen? Er ist so schrecklich und beängstigend. Nun, Radfahren kann auch schrecklich und beängstigend sein. Aber viele von uns hier im Raum lieben es und wissen, dass es etwas Wunderbares ist und nicht schrecklich oder beängstigend. Hier können wir nun zwei Wahrheiten über die Gottesgefürcht als Christin gegenüberstellen. Wahrheit Nummer eins. Gottesfürcht hält uns vom Sündigen ab. Als Jünger habe ich Angst vor den Folgen der Sünde. Genauso wie ich Angst davor habe, was passieren könnte, wenn ich ohne Sicherheitsgurt klettere. Ich habe Angst davor, ohne Gottes Wort zu leben, das mich leitet. Gottes Wort lehrt uns über Sünden, die uns schaden können. Sünde kann mich zu einem schlechten Vater machen. Wenn ich die Beherrschung verliere, kann das meine Kinder traumatisieren. Sünde kann meine Ehe ruinieren. Unreinheit und sexuelle Unmoral können jede Ehe vergiften. Sünde kann mich unglücklich machen. Eifersucht, Gier und Bitterkeit rauben mir die Freude am Leben. Gott warnt uns vor all diesen Dingen. Seine Gebote sollen uns davor bewahren, Schaden zu nehmen. Er möchte, dass wir wissen, wovor wir uns fürchten sollen. Nicht vor ihm, sondern vor den Gefahren der Sünde. Wir sollten den Schaden, den Sünde anrichten kann, wirklich fürchten. Wenn du Sünde in deinem Leben siehst, musst du dir Sorgen machen. Du bist ein Paar mit dir hoch an der Wand, ohne Sicherheitsgürtel. Du musst umkehren, herunterkommen und anfangen, die Dinge richtig zu machen. Sonst wirst du dich verletzen. Du könntest sogar dein Leben verlieren. Bekenne deine Sünde jemandem hier. Gib es einfach zu. Sag einfach, dass du missbrauchst und Hilfe brauchst. Wie Radfahren oder Klettern ist auch das Leben ein beängstigender Sport. Und wir sind hier, um uns gegenseitig zu helfen. Natürlich gibt es noch eine weitere Wahrheit zu bedenken, bevor wir zum Schluss kommen. In der Schrift steht Gottesfürcht, nicht Sündenfürcht. Also Wahrheit Nummer zwei. Jesus verändert unsere Sichtweise auf die Gottesfürcht. Die Israeliten hatten Angst, weil sie wussten, dass Gott sie vernichten würde, wenn sie sich dem Berg näherten. Gott hatte ihnen das gesagt. Aber Jesus endet dies. Was gilt für Christen? Lass uns Hebräer 4, 12 bis 16 vorlesen. Jörg, bitteschön.
Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir versucht worden sind, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit.
Das Wort Gottes ist ein wenig beängstigend. Es ist wie ein Schwert, das uns schneiden kann, was beängstigend ist. Und es ist ein Richter für unsere Gedanken und Regungen. Das ist ein wenig beängstigend, denn meine Gedanken sind nicht immer gottgefällig. Meine Regungen sind nicht immer gut. Alles in unserem Leben wird vor Gott offenbart und nach dem Wort Gottes beurteilt werden. Aus diesen Gründen sollte ich mich vor Gott fürchten. Wenn ich mich Gott nähere, wenn ich Gott suche und ihn bitte, sich mehr zu offenbaren, wie ich zuvor gesagt habe, sollte ich damit rechnen, dass Gott mich vor der Erde vernichten wird. Oder von der Erde vernichten wird. Ich sollte vom Blitz vom Sinai getroffen werden. Oder der Meteor oder der Feuersäule sollte auf mich herabkommen. Aber dank Jesus machen wir eine ganz andere Erfahrung. Gott ist immer noch derselbe Gott wie damals am Sinai. Aber wenn wir uns Gottes Thron nähern, erleben wir nicht das, was die Israeliten empfanden. Als Christen nähern wir uns dem Thron Gottes und Jesus heißt uns willkommen. Wir werden nicht so bestraft, wie wir es verdienen. Stattdessen sagt die Schrift, dass wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Es gibt also immer noch die mächtige und heilige Gott, der Fürchterregen sein kann? Ja. Ist das Gericht real und etwas, dessen wir uns bewusst sein sollten? Ja. Ist Sünde böse und zerstörerisch und in der Lage, unser Leben zu ruinieren und uns ewige Strafe zu bringen? Ja. Aber anstatt aus Angst vor Gott zu fliehen, laufen Christen im Glauben zu Jesus. Wir glauben daran, dass Gott in seiner ganzen Macht Jesus von den Toten auferweckt hat und auch uns neues Leben schenken kann. Wir glauben daran, dass Jesus uns vergibt. Und solange wir zu ihm laufen und nichts anderes für unsere Erlösung suchen, nimmt er uns in Gnade und Barmherzigkeit auf. Ja, vollkommene Liebe, die Liebe Jesu, vertreibt unsere Angst. Angst hält uns gefangen, weil wir uns vor der Strafe fürchten, die wir für uns Sünden verdienen. Aber wenn wir an Gottes Liebe glauben, werden wir nicht vor Angst erstarren. Im Gegensatz zu den Israeliten sind wir nicht vor Angst erstarrt und werden nicht zurückgehalten. Jesus ist wie Moses vor uns hergegangen. Und jetzt können wir uns Gott nähern. Wir dürfen uns Gottes Thron nähern, wo Jesus ist. Und wir nähern uns ihm nicht mit Furcht, sondern mit Zuversicht. Nicht, weil wir gerecht sind, sondern weil wir wissen, dass er uns vergeben wird. Wir wissen, dass Gott uns Gnade schenkt und uns hilft, wenn wir sie brauchen. Wir haben eine angemessene Gottesfurcht, sind uns bewusst, dass sein Weg der sicherste für uns ist und dass es Konsequenzen hat, wenn wir diesen Weg verlassen. Aber wir leben unseren Glauben nicht in Angst vor dem Gericht, sondern in Zuversicht und aus Liebe heraus. Lass uns also jetzt zu Jesus kommen. Wenn wir das Abendmahl teilnehmen, kommen wir gemeinsam vor Gottes Thron. Wenn du Gott sehen müsst, ihn erleben müsst, wie ich es in meinem Meteor-Moment getan habe, oder wie es die Israeliten am Sinai getan haben, dann bringt diese Bitte jetzt zu Gott. Bittet ihn, seinen Geist jetzt zu erleben. Jetzt. Suche und du wirst finden. Bitte und du wirst empfangen. Wenn du in Sünde gefangen bist oder aus irgendeinem Grund Angst vor Gott hast, dann möchte Jesus, dass du jetzt zu deinem Thron kommst. Er möchte, dass du weißt, dass er dich liebt. Und er möchte deine Angst vertreiben und durch Zuversicht ersetzen. Denn er möchte deine Schuld vertreiben und durch Gnade ersetzen. Lass uns alle daran denken, dass die Gottesfurcht uns davon abhalten soll, zu sündigen. Und wenn wir doch sündigen, soll sie uns zu Jesus hinführen und nicht von ihm weg. Lass uns zu Jesus gehen. Lass uns für Abendmahl beten.
Lieber Gott, danke, dass du immer da bist. Du bist wirklich zu fürchten, Vater, aber du bist auch zu lieben. Danke, dass wir heute das nochmal hören konnten, Gott, wie die Liebe uns zu dich hintreibt, Vater. Aber es ist auch genug zu fürchten, Vater. Es ist Sünde da, die uns abhält von dir, Vater. Es sind Zweifel da, ich selber zweifle, Vater, hin und wieder. Gott, und bitte lass uns jetzt die Zeit nehmen, zu dir zu kommen damit, Gott. Dass wir nicht nach Hause gehen damit, sondern wir wollen das vor dich bringen. Und wir wissen, dass du wirkst, Gott. Du hast in unser aller Leben schon gewirkt. Bitte lass uns jetzt das Abendmahl benutzen, Gott. Offenbare dich uns, Vater. Lass uns dir offenbaren, Gott, damit du wirken kannst, Gott. Damit wir umkehren können von unserer Sünde. Vater, dass wir Sicherheit bekommen, dass du wirklich lebendig, und du bist lebendig, Vater. Du wirkst, du willst wirken in unserem Leben. Und dafür bete ich, Vater, die Zeit jetzt benutzt, das Abendmahl, dass wir dich sehen, dass wir dich in der nächsten Woche spüren und sehen können. Amen.